Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Darauf baut doch Ehrenamt auf, dass man das mit viel Ehre und mit viel Freude macht. Ich bin jung, ich bin motiviert und ich habe keine Lust, dass ein Rechter mein Ortsvorsteher ist.
Ich habe den Briefkasten geöffnet, dort war ein DIN A4-Blatt, auf dem eine Morddrohung aufgeklebt war. Scheiß Bürgermeister, tritt zurück oder ich mache dich kalt.
Hier hat sich ja keiner bereit erklärt, war ja nichts zu wollen.
Wer möchte, dass sich was ändert, der muss aufstehen und was tun.
Immer weniger Menschen engagieren sich heute ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Denn das bedeutet viel Arbeit für eine geringe Aufwandsentschädigung. Zudem häufen sich in letzter Zeit Hassmails, Prügelattacken oder gar Drohungen gegen Kommunalpolitiker. Überall in Deutschland fehlen mittlerweile Kandidaten für das Bürgermeisteramt. In einigen Orten wird verzweifelt über Annonce gesucht. Als Anfang September im hessischen Altenstadt ein NPD-Funktionär zum Ortsvorsteher gewählt wurde, war die Empörung groß. Allerdings, den Job wollte damals kein anderer machen. Ich bin für das Wochenendjournal über Land gefahren und habe geschaut, wie groß die Politikverdrossenheit ist und warum sich Menschen trotzdem ehrenamtlich einbringen. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Henn. Besuch in Seinsfeld im Bitburger Land. In der Ortschaft fanden Ende Mai Kommunalwahlen statt, wie überall in Rheinland-Pfalz. Doch seit Sommer gibt es hier keinen Bürgermeister mehr. Derzeit führt der zweite Beigeordnete das Dorf, kommissarisch. Dorfchef will auch er nicht werden. Seinsfeld wirkt verlassen. Nur ein Bauer öffnet die Tür. Sein Hof liegt gegenüber der Dorfkneipe, die längst dicht gemacht hat.
Die Sache wird ja auch immer schwieriger. Hier haben wir früher eine Gaststätte. Alles zu. Da hat man sie immer jeden Sonntag getroffen und noch werktags noch, wenn Chorprobe war oder so. Ne? Da war es noch eine längere Nacht geworden, immer, aber ist halt eben nicht mehr. Es war schon die Rede, dass wir zusammengingen mit Steinborn. Ne? Die Feuerwehr ist ja schon mit Kulverschweiler zusammengerückt. Wenn sich da keiner tut, dann wird das wohl so in die Richtung laufen. Habe ich so meine Gedanken. Es wird halt immer schwieriger für den Ort. Also die Gemeinde hat ja auch nicht das Sagen. Das wird ja doch von der Verbandsgemeinde in Angriff genommen. So sieht das halt aus.
Nicht nur in Seinsfeld, auch in der Nachbargemeinde Orsfeld fehlt der Bürgermeister. Findet sich langfristig niemand für das Ehrenamt, werden die Orte durch den hauptamtlichen Verbandsbürgermeister in der 16 Kilometer entfernten Kreisstadt Bitburg verwaltet. Zwangsverwaltet, heißt es dann. Von einem Bürgermeister-Blues will der Verwaltungschef Josef Juncker aber nicht sprechen. Die Statistik sei gar nicht so schlecht.
Insgesamt wurden 38 Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, ein Ortsvorsteher und eine Ortsvorsteherin Urwahl gewählt.
Verbandsgemeindenchef Josef Jung steht nach der jüngsten Gemeindereform 71 Dörfern vor.
71 Gemeinden ist natürlich sehr sportlich, das muss ich sagen. Ich habe noch einen hauptamtlichen Beigeordneten und wir teilen uns die Aufgaben. Wir versuchen, mindestens einmal im Jahr in den Ortsgemeinden bei einer Sitzung zu sein. Wir haben nur noch eine Vakanz. Da hat der Ortsbürgermeister, er war gewählt, aber musste aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zurückgeben. Sonst haben wir außer in Seinsfeld keine Vakanzen. Aber es wird immer mehr Arbeit. Die Arbeitgeber stellen auch die ehrenamtlichen Bürgermeister, Ortsbürgermeister oder Beigeordneten auch nicht immer, wie das früher mal war, unentgeltlich frei. Und darüber hinaus ist die Materie, wird auch immer komplizierter. Natürlich ist das sehr, sehr zeitaufwendig und hier und da auch kompliziert. Und da stehen wir natürlich zur Seite den Leuten, aber sie müssen die Zeit aufwenden, müssen hier hinkommen, müssen das mit uns besprechen, müssen auch intern im Dorf auch oft schlichten Wenn Sie Baumaßnahmen haben, muss alles abgestimmt werden mit den Betroffenen, wenn Straßen gebaut werden. Wie ist das mit der Beitragsverhandlung? Welche Beiträge zieht man? Wer macht mit seinem Grundstück? Hier und da muss jemand Land abgeben und dergleichen. Und da muss man schon vor Ort sein. Und deswegen war das auch für mich nicht so erquickend, in Gindorf zu sein, weil ich durch den Hauptberuf als Bürgermeister mit 71 Ortsgemeinden mich um Gindorf gar nicht so kümmern konnte, wie das eigentlich nötig wäre.
War das dann eher so eine Mangelverwaltung, was ja manche sagen?
Ja, das kann man so bezeichnen. Ich hatte aber auch Leute in Gindorf, die trotzdem, dass sie keinen Ortsbürgermeister mehr hatten, es gab ja noch einen Gemeinderat und die haben sich die eine oder andere Aufgabe aufgeteilt und haben vieles erledigt, was normalerweise der Ortsbürgermeister zu erledigen hat.
Man kann aber vielleicht auch gerade erklären, wer zum Gemeinderat gehört und wer so ist.
Das Dörfchen Gindorf. Josef Jung hat es knapp 2 Jahre verwalten müssen. Ich treffe den Gindorfer Ortsbeirat bei einer Sitzung im Gemeinschaftshaus. In Gindorf fehlte es nicht an Engagement. Der Ortsbürgermeister wurde aber durch die Kommunalaufsicht abgesetzt, 2 Jahre nach seiner Wahl. Der Grund? Der Mann war als Forstwirt in der Verbandsgemeinde angestellt. Ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung. Allerdings wurde dieser Umstand über Jahre toleriert. Da war nun endlich einmal jemand, der sich engagierte, aber die Bürokratie stand im Weg. 2 Jahre lang war der Ort ohne Führung. Ortsbeiratsmitglied Conny Meyer erinnert sich.
Das war eine sehr große Unsicherheit für alle Ratsmitglieder, für die Bewohner, weil wir einfach nicht wussten, wie geht es weiter. Wie wird es mit unserem Dorf weitergehen? Wie können wir uns engagieren? Wer ist da, der den Posten übernehmen kann? Auch der Gedanke, warum, was ist hier passiert? Und dieses Warum, glaube ich, bleibt immer noch stecken. Das heißt, dass wir bis heute nicht wissen, dass es halt dieses große Fragezeichen, was immer bestehen bleiben wird und was auch, glaube ich, das Dorf eine Zeit lang geprägt hat. Das war nicht ganz nachvollziehbar, weil es durchaus andere Ortschaften gab, wo das toleriert wurde. Warum bei uns nicht?
Der abgesetzte Ortsbürgermeister Jürgen Groß-Didier engagiert sich weiter im Beirat. Nach seiner Absetzung fand sich niemand, der seinen Job machen wollte.
Im Rat war keiner bereit, dieses Amt zu übernehmen. Der erste Beigeordnete war ja verstorben, der war ja nicht mehr da. Dann kam der zweite Beigeordnete ins Spiel und der ist auch selbstständig, hat einen Schreinerbetrieb und er hatte mir dann gesagt, ich kann das Amt nicht mehr ausführen, weil mir die Zeit dazu fehlt. Und danach war mir eigentlich führungslos. Dann hat der Herr Jung, der Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Bitburger Land, die Geschäfte übernommen. Aber der Herr Jung, der sitzt in Bitburg, der sitzt nicht in Gindorf. Die ganzen Probleme, die in Gindorf angefallen sind, die Leute mussten ja irgendwie einen Ansprechpartner haben. Was habe ich dann wieder getan? Habe mich trotzdem wieder dazu bereit erklärt, die Dinge, die ich machen darf, durchzuführen, aber mit dem ganzen Gemeinderat, der dann noch über war.
Was waren das zum Beispiel für Dinge?
Ja, das waren oft ganz Lappalien. Es geht irgendwo ein Licht nicht, eine Straßenbeleuchtung geht nicht. Hunde haben wieder irgendwelche Grünflächen verdreckst. Oder
die Geschwindigkeitsmesstafel, die mal schnell instand widersetzen oder so.
Ja, genau. Das sind eigentlich so Dinge, die fallen an. Die Unterhaltung eines Gemeindehauses. Das Gemeindehaus wird vermietet. Wir haben zwar ein Gemeinderatmitglied, das kümmert sich darum. Aber es muss ständig geschaut werden, ist Öl da? Ist Strom, funktioniert alles? Und es sind doch relativ viele Dinge. Ein Spielplatz zum Beispiel, da waren Geräte kaputt. Wer kümmert sich darum? Wer sperrt den ab? Und wer repariert den? Und das sind alles so Dinge, die müssen erledigt werden.
So, schönen guten Abend zur Arbeitssitzung. Ja, Thema Dorfcheck oder Zukunftscheck Dorf am Projekt.
Schließlich traute sich doch einer. Seit ein paar Monaten ist der 28-jährige Markus Franzen Dorfchef. Als Neuling in der Kommunalpolitik wäre er ohne den engagierten Ortsbeirat aufgeschmissen.
Wer möchte, dass sich was ändert, der muss aufstehen und was tun. So bin ich halt eben von meiner Lebensart. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr sehr aktiv. Und ich habe mir auch lang vorweg schon überlegt, in den Gemeinderat einzutreten. Weil ich aber in der Feuerwehr so aktiv war, habe ich gedacht, eine Arbeit reicht. Und jetzt mit der neuen Kommunalwahl wurde das ganze Thema nochmal in mir aufgewühlt und mit Absprache der Feuerwehr haben wir uns dann dazu entschieden, dass der Posten des Bürgermeisters in dem Fall wichtiger war.
Was ist denn jetzt so die Hauptaufgabe?
Die Hauptaufgabe des Ortsbürgermeisters besteht mittlerweile eigentlich hauptsächlich in der Verwaltung des Dorfes. Wenn es ums Thema Wald geht, wenn es ums Thema Straßenbeleuchtung geht, Verkehrsregelungen, muss alles koordiniert werden. Und wir sind praktisch für die Verbandsgemeinde vor Ort und sind praktisch Verwaltungsfachangestellten, in Anführungszeichen. Im Gegenzug sind wir natürlich für die Bürger Anlaufstellen für Fragen.
Wie viele kommen denn bei Ihnen spontan vorbei?
Bisher waren es immer nur gelegentliche, eigentlich geschieht alles abends neben der Arbeitszeit. Manchmal hat man einen Monat, da ist es ganz ruhig, aber dann gibt es tatsächlich auch Monate, da kommt eins aufs andere und dann überschlägt man sich. Ich bin froh, wenn gerade solche Monate kommen, wo es sich überschlägt, dann brauche ich nur die Alarmglocke zu läuten und der Gemeinderat steht auf jeden Fall hinter mir. Natürlich, wir sind ein kleines gebranntes Kind hier in der Gemeinde. Wir hatten ja 2,5 Jahre keinen gehabt, keine Anlaufstelle. Es ist immer nur das Nötigste gemacht worden und jetzt freuen sich die Leute, dass mal nochmal Schwung in die Sache kommen.
Ich bin eine von uns, sag laut, ich mach mal so und frag danach, was macht die Kunst? Stylisch zugewollt, wir trinken lieber Bier als Wein, das R wird leicht gerollt. Nudeldicke Dern und auf dem Weg zur Disco saßen wir im Golf zu acht. Straßenlaternen mit den Füßen ausgemacht. So bin ich aufgewachsen, 3 Hektar Niedersachsen, ja, ja. Dorf bleibt Dorf. Und bevor wir lange schnacken, hauen wir uns den Korb in den Nacken, ja, ja. Dorf bleibt Dorf, da helfen keine Pillen.
Stühlerücken im Gemeinschaftshaus der Waldsiedlung im hessischen Altenstadt. Es ist die erste Sitzung unter Leitung der neuen Ortsvorsteherin, der 23-jährigen CDU-Politikerin Tatjana Sirulnikow. Knapp einen Monat ist es her, dass der NPD-Funktionär Stefan Jaksch abgewählt wurde, nachdem er zunächst Anfang September zum Ortsvorsteher gewählt worden war. Mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD-Ortsbeiratsmitgliedern. Die Empörung war damals groß. An diesem Abend sitzt Stefan Jaksch an einem Ende des Tisches, die anderen Vertreter am anderen. Jaksch klagt gegen seine Abwahl.
Der Rechtsanwalt Peter Richter hat jetzt bereits die Gemeindeverwaltung in Altenstadt angeschrieben bezüglich einem Widerspruch zu der Abwahl als Ortsvorsteher. Und das wird jetzt alles so seinen Gang nehmen und wird dann juristisch angefechtet.
Und solange bleiben Sie hier dabei?
Ja, selbstverständlich. Ich bleibe ja auch so im Ortsbeirat, auch wenn diese Abwahl im Endeffekt so beibesteht. Und 2021 kandidiere ich natürlich auch wieder ganz normal bei der Kommunalwahl.
Wie fühlen Sie sich mit dieser Abwahl?
Ja, es ist im Endeffekt durch den öffentlichen Druck im Endeffekt so in Gang gesetzt worden. Und ich kann damit natürlich leben und verstehe auch, dass durch den ganzen Druck, der aufgebaut worden ist, dass es keine andere Möglichkeit für die anderen Ortsbeiratsmitglieder gab. Das ist ja trotz allem meines Erachtens ein undemokratischer Akt gewesen und gegen diesen gehe ich jetzt natürlich juristisch vor.
Tatjana Sirulnikow, lange blonde Locken, Jeans und Pullover, hatte entschuldigt gefehlt bei der Sitzung, auf der Jaksch zum Ortsvorsteher gewählt wurde. Kein anderer als der NPD-Funktionär wollte damals das Amt übernehmen.
Ich war schockiert und entsetzt. Ich dachte mir überhaupt nicht, sowas wäre möglich, da man schließlich sensibilisiert ist, man da eigentlich auch so eine Entscheidung nicht treffen sollte. Jedoch möchte ich da jetzt wiederum auch die Ortsbeiratsmitglieder, die auch die ehemaligen, in Schutz nehmen. Sie sind keine Berufspolitiker. Sie hatten seit 10 Wochen keinen Ortsvorsteher mehr. Sie wollten wieder arbeiten. Sie wollten wieder was machen, sich engagieren, irgendwas planen und für den Ort was Gutes tun. Und da wurde jetzt halt da eine falsche Entscheidung getroffen, aber diese wurde korrigiert und damit ist eigentlich für mich die Debatte geschlossen.
Zur Abwahl Jaksch kamen rund 200 Zuschauer. An diesem Abend sind es etwa 20 Gäste. Über Jahre interessierte sich kaum jemand für den Ortsbeirat.
Ja, wir sind eigentlich hier, um auch mal Präsenz zu zeigen und auch den Ortsbeirat ein bisschen mit zu unterstützen.
War der Auslöser jetzt schon die ganze Diskussion hier zur Altenstadt? Ja.
Ja, natürlich.
Also ich war schon in der Vergangenheit schon 2-mal an der Ortsbeiratssitzung, das ist aber schon Jahre her, wo noch Belange von kleinen Kindern zu regeln waren. Ich muss sagen, in den letzten Jahren, man hört und sieht auch nichts vom Ortsbeirat. Und über die Querelen oder über die Schwierigkeiten der Neubesetzung von Posten hat die Bevölkerung nichts mitgekriegt.
Die letzten Wochen ja dann schon.
Dann schon, ja.
Warum sind Sie gekommen?
Weil die neue Vorsitzende mich eingeladen hat. Ich weiß es nicht genau, warum sie mich eingeladen hat, aber sie hat mich halt eingeladen. Ich bin der evangelische Pfarrer, eigentlich vom Nachbarort.
Aber die Diskussion um Altenstadt hat Sie natürlich auch berührt.
Ja, das habe ich mitgekriegt, ja. Und ich fand die Entscheidung unglücklich, den Herrn Jaksch zu wählen und bin jetzt ganz froh, dass Sie ihn wieder abgewählt haben.
Geht es darum, jetzt auch ein bisschen Solidarität zu zeigen?
Ein Stück weit schon, ja.
Aufnehmen darf ich in der Sitzung nicht. Tatjana Sirulnikow führt souverän durch die Tagesordnung, lässt über Einwände Jaksch gegen das Protokoll seiner Abwahl abstimmen. Dann geht es um kaputte Laternen, krumme Bürgersteige, verfallene Grundstücke. Bürgereingaben an die Verwaltung werden besprochen und protokolliert. Die junge CDU-Politikerin und Studentin für Steuer- und Prüfungswesen bringt auch eigene Ideen ein. Eine Pflanzaktion, ein Gemeindefest, ein neuer Bolzplatz. Nach 2 Stunden endet die Sitzung.
Sag mal, bis zur nächsten Sitzung. Also,
tschüss.
Man sieht sich.
Gut, ja.
Wir sehen uns demnächst.
Das waren jetzt wahrscheinlich ziemlich turbulente Wochen für Sie, oder?
Ja, so ungefähr. Aber zum Schluss, finde ich, bin ich recht zufrieden. Und die Rückmeldung, die ich heute eben bekommen habe, war auch sehr positiv. Und das hat mich jetzt eigentlich auch schlussendlich in dieser Entscheidung bestärkt. Und ja, jetzt konnte ich einige Kontaktdaten sammeln und habe jetzt auch zukünftige Ansprechpartner und Motivierte gefunden, die auch mithelfen wollen.
Sie haben ja nicht nur positive Reaktionen auf die Wahl als Ortsvorsteherin erhalten. Wie geht es Ihnen jetzt damit?
Nach meiner Wahl als Ortsvorsteherin hier habe ich halt auch eine wunderschöne E-Mail bekommen, die halt dann sehr diskriminierend war, auch bezüglich meinem Migrationshintergrund. Und da wurde halt dann auch sowas angesprochen wie: die Russen und generell die Ausländer beherrschen bald unser Deutschland. Es sei für sie eine Schande, was aus ihrem Heimatland geworden ist. Und das Wichtigste wäre ja nur, dass ich jung und blond wäre. Und grundsätzlich, dass man ja alle verkaufen, verraten würde. Und dann ein weiteres, das haben wir dann auf Facebook bekommen. Da war schon eine Morddrohung mit dabei, die jedoch von dem Verfasser selbst gelöscht wurde. Da war es hier dann mit: ihr CDU-Schweine, jetzt heißt es halt, wollt ihr nicht im Guten, dann geht's mit Gewalt. War halt dann auch sehr schön, wenn man halt bedenkt, dass wir eigentlich nur ehrenamtliche Jugendliche oder junge Leute sind, die dann mal dachten, komm, wir packen mal an, wir wollen mitreden, wir wollen mitdiskutieren. Ist halt dann schwierig, sowas von generell älteren Leuten zu hören, von denen man denkt, hier, komm, wir kämpfen ja auch für euch.
Haben Sie Anzeige erstattet?
Nein, in dem Sinne nicht, weil eben auch die Kommentare gelöscht wurden von der Person. Wir haben halt nur noch Screenshots gemacht. Und da ja das auf die ganze JU Wetterau bezogen war und nicht auf eine Person, konnte man da auch nicht viel machen. Aber ja, war halt dann trotzdem etwas schockierend. Wir haben es natürlich nach oben weitergeleitet, dass man da in Zukunft darauf aufpasst, aber es ist halt keine schöne Rückmeldung. Also da macht man sich halt dann auch Sorgen, wohin, in welche Richtung geht es hier und wieso können wir nicht sachlich miteinander reden.
Immer wieder bekam Tatjana Sirulnikow auch zu hören, sie sei zu jung für das Amt der Ortsvorsteherin. Dabei ist sie seit Jahren politisch aktiv.
Ich bin 23, wann soll man denn anfangen? Soll ich erst mit 40 meine Meinung einbringen? Schließlich will ich hier in der Weißelung, hier in Altenstadt, auch, wenn es gut geht, Jahrzehnte verbringen. Vielleicht sogar eine Familie gründen. Und da will ich halt dann auch meinen Kindern sagen, guck mal, da ist ein Spielplatz, diese Schaukel, die ist wegen mir da oder dies wegen unserer Arbeit da. Und darauf baut doch Ehrenamt auf, dass man das mit viel Ehre und mit viel Freude macht. Weil Ältere wollen da immer mitmachen. Das ist super, freut mich. Aber wir brauchen auch mal die Jungen, die dann mit anpacken, dieser Bolzplatz. Wir wollen den auch haben. Und da, finde ich, kann man halt damit schon mehr erreichen, wenn man alle Generationen hat.
Diese Kritik, man könne ja gar nicht so viel bewirken als Ortsbeirat, als Ortsvorsteher, die kam immer wieder auf. Was sagen Sie?
Ich würde natürlich sagen, das stimmt so nicht. Denn als Ortsbeirat kann man was bewirken. Schließlich muss man halt zu den verschiedenen Gemeindesitzungen kommen, zu den verschiedenen Ausschusssitzungen, die stattfinden. Und da kann man ja auch was einbringen.
Sie können was einbringen, aber Sie können nicht entscheiden.
Nein, entscheiden muss man nicht. Aber man kann da mit sachlichen Argumenten kommen. Und schließlich war jetzt auch ein Mitglied des Gemeindevorstands da und auch der Gemeindevertretung. Die haben sich jetzt auch einige Punkte angehört. Sie können diese Punkte auch mitnehmen und dann mitdiskutieren. Es muss doch nicht immer alles nach uns laufen, aber wir haben Mitspracherecht und wir haben jetzt vor, ein Straßenfest zu machen, Waldsiedlung weltbekannt.
Waldsiedlung weltbekannt, weltbekannt eigentlich aus traurigem Anlass, weil es hier vorübergehend einen NPD-Ortsvorsteher gab, Stefan Jaksch. Er wird gegen die Abwahl klagen. Haben Sie Angst vor möglichen Anfeindungen seitens der NPD?
Davor habe ich keine Angst, denn ich bin davon überzeugt. Es ist ein gutes Recht, dagegen zu klagen. Jedoch habe ich Vertrauen in unsere Justiz. Und in einer Demokratie macht man Fehler, aber eine Demokratie erlaubt auch, Fehler zu beheben. Und für mich war das schlussendlich eine rechtlich korrekte und formelle korrekte Fehlerbehebung.
Altenstadt hat aber nun den Ruf einer Hochburg der NPD. Hier errang die rechtsextreme Partei bei den Kommunalwahlen 2016 10%. Stefan Jaksch ist nicht nur hier im Ortsbeirat, sondern auch ein wichtiger Kader der Szene. Er ist Vizechef und Schatzmeister des NPD-Landesverbandes. Und das macht ihn keine Angst.
Bevor ich mich dafür entschieden habe, anzutreten, habe ich natürlich mir darüber Gedanken gemacht, wie es damit aussieht, auch für meine Familie. Und da meinte mein Vater zu mir wirklich, Tatjana, willst du es machen? Wenn du es durchziehen möchtest, dann hast du unsere volle Unterstützung. Und das habe ich halt auf aller Ebene erfahren. Weil ich auch diese Unterstützung habe, konnte ich dann mit gutem Gewissen sagen, ja, ich will es machen. Ich bin jung, ich bin motiviert und ich habe keine Lust, dass ein Rechter mein Ortsvorsteher ist.
I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. Ain't lost, just wondering. Round my hometown, memories are fresh. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world.
Der Geograf Gerhard Henkel gilt als deutscher Dorfpapst. Sein Buch Rettet das Dorf ist ein Standardwerk. Darin beschreibt der 76-jährige emeritierte Professor die schleichende Entmündigung der ländlichen Regionen und die damit verbundene Politikverdrossenheit. Ich treffe ihn in seinem Heimatdorf Fürstenberg bei Paderborn.
Wenn man mit Bürgermeistern, mit Gemeinderäten oder Verwaltungsleuten auf dem Lande spricht, dann bekommen sie fast unisono die Antwort, wir können kaum noch etwas selbst bestimmen. Tatsächlich ist es so, dass über 90% der Tätigkeiten und der Ausgaben in den Kommunen von oben festgelegt werden. Das heißt, es gibt quasi keine Spielräume für etwas sich einzusetzen oder zu gestalten, was notwendig ist. Ja? Spielräume in Fragen, die ans Herz des Dorfes gehen, zum Beispiel ob die Schule im Dorf bleiben kann oder nicht. Es gibt von oben feste Regeln, ja, die sich auch noch fast beliebig wandeln, ja, wie groß eine dörfliche Schule sein muss. Dann heißt es mal 60 Kinder, dann heißt es mal 40 Kinder. Und da gibt es fast keine Spielräume. Und das lässt sich auch auf anderen Gebieten ausweiten. Zum Beispiel leiden viele Dörfer und Kleinstädte unter Leerstand. Auch da gibt es also keine oder zu wenig Mittel von oben, die man dafür sinnvoll einsetzen kann. Und das erzeugt natürlich bei den jungen Leuten, die sich fragen, wo engagiere ich mich, einen Frust. Dann sagt man sich ganz klar, ich gehe lieber in die Vereine. Dort kann ich noch etwas bewegen und dort macht die Arbeit auch noch Spaß.
Gleichzeitig gibt es ja hohe Erwartungen an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Also die Bürger denken ja, die könnten doch viel mehr bewegen, oder?
Ja, die Erwartungen sind da und die wissen oft auch die Zusammenhänge nicht, dass eben die Bürgermeister so vielen Zwängen ausgesetzt sind. Ja, also zum Beispiel stehen dann in den Landesentwicklungsplänen Regulierungen drin, dass Dörfer unter 2000 Einwohner keine Bau- und Gewerbeentwicklung mehr haben dürfen. So war es in NRW, ja.
Das heißt, diese kleinen Dörfer können nicht entscheiden, ob eine Kita gebaut wird.
Ja, oder ob die Schule gehalten wird. Und darunter krankt die Kommunalpolitik, dass die lokale Ebene, die von den Menschen vor Ort eben selbst reguliert werden können, dass dies verkümmert.
Zwei politische Welten drifteten immer weiter auseinander. Die Politik jener da oben und die Kommunalpolitik unten an der Basis. Eine gefährliche Entwicklung, warnt Gerhard Henkel.
Es will niemand mehr machen. Es kommt Wut auf, es kommt Verdruss auf, es entstehen Nichtwähler und es entstehen Protestwähler. Ja, und es entstehen dann so knifflige Situationen wie Altenstadt, ja, dass dann plötzlich jemand Ortsvorsteher wird, der von den großen Parteien nicht gewünscht wird, sag ich mal.
Ein Rechtsradikaler.
Und dann ist die große Aufregung, ja, in Berlin und bei den Medien und auch in den Parteien. Und dann wird aufgeregt geguckt, ja, wo sind denn die, wie kann man das denn machen und so weiter, was ist denn da unten los? Aber sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, warum das passiert ist, in den Parteien der Mitte immer weniger sich aufstellen lassen, dass da selber auch eine Mitschuld dabei ist, dass sie den ländlichen Raum vernachlässigen, das wird viel zu wenig reflektiert und auch eigentlich nicht artikuliert.
Ist Altenstadt überall in Deutschland?
Das kann man in gewisser Weise so sagen, dass die große Politik im Bund und Ländern die Kommunalpolitik verkümmern lässt. Und das sollte sich der Staat eigentlich nicht erlauben, weil ja im Grundgesetz auch steht, die Wurzel unseres Staates oder unserer Demokratie ist, dass sich demokratisch gewählte Menschen darum kümmern. Und durch diese Entmachtung der Kommunen ist ja eben auch ein schlechtes Image der Kommunalpolitik in der Bevölkerung entstanden und damit auch ein schlechtes Image des Staates, den man sieht. Ja, die Kommunalpolitik ist ja auch das Gesicht des Staates, wo der Staat mit den Bürgern selber Kontakt nehmen kann. Das Bürgermeisteramt ist eigentlich eines der wichtigsten Ämter, das der Staat zu vergeben hat, den Staat zu vertreten und immer wieder mit den Bürgern Kompromisse ausarbeiten, ja, und diskutieren.
Einen entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung hätten die Gemeindereformen gehabt. Das Argument lautete stets, es würden dadurch öffentliche Gelder eingespart. Viele Studien bezweifeln dies inzwischen. Vielmehr sei dadurch in vielen Orten das Wir-Gefühl verloren gegangen und damit auch die Bereitschaft, sich für das eigene Dorf einzusetzen.
Wir haben 35.000 Dörfer, davon haben 20.000 durch kommunale Gebietsreformen, das klingt ja harmlos als Begriff, ihre kommunale Selbstverantwortung verloren durch Diktat von oben. Und das ist für die Mehrheit der deutschen Dörfer eine traumatisierte Erfahrung, weil man in den Dörfern ja eine jahrhundertealte Anpackkultur aufgebaut hat. Man hat Kompetenz, man hat auch ihre Kraft da reingesetzt, ja, für das Dorf etwas zu tun. Diese Ehrenämter hatten eine hohe Stellung und da gab es auch in der Regel keine Probleme, Nachwuchs zu finden. Und das ist mit einem Federstrich beseitigt worden. Und damit sind 300.000 ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker beseitigt worden, denen man gesagt hat, wir brauchen euer lokales, euer kommunales Denken, Fühlen und Handeln nicht mehr. Das gibt ein ganz vorsichtiges Nachdenken, wie man diesen Schaden wieder zurückführen kann. Zum Beispiel durch Bürgerbudgets oder Ortsteilbudgets oder Dorfbudgets, dass man nach Einwohnergröße oder Flächengröße den eingemeindeten Orten einen Geldbetrag zur Verfügung stellt, den sie frei verfügen können. Es soll auch in einigen Staatskanzleien Überlegungen geben, die Gebietsreform per Freiwilligkeit zurückzuführen.
Herr Henkel, aber das Ehrenamt befindet sich ja grundsätzlich in einer Krise. Das hat ja noch ganz andere Facetten, das Thema. Also zum Beispiel durch die gesellschaftliche Entwicklung, dadurch, dass Doppelverdienerhaushalte da sind, dass die Zeit schwindet, dass immer mehr Menschen pendeln, auch in die Städte. Glauben Sie, dass durch eine Rücknahme der Gebietsreform sich so viel zum Positiven wenden könnte, was das Engagement betrifft?
Also grundsätzlich würde ich das schon glauben, dass das so ist. Die Menschen in den Dörfern lieben ihren Ort und sie würden sich umbringen um ihren Ort. Sie würden sich umbringen um ihre Kirche, selbst wenn sie nicht mehr reingehen.
Das ist diese Heimatverbundenheit.
Das ist die Heimatverbundenheit. Deswegen bin ich da zuversichtlich, wenn man weiß, wir haben die Chance, ja, für unser Dorf etwas zu tun, dann sind sie da und dann würden sie Berge versetzen. Da bin ich ganz sicher.
Besuch bei Michael Burda im niedersächsischen Beierstedt. Der 39-Jährige hindert gerade seine Katze daran, von der Terrasse ins Wohnzimmer zu laufen. Drinnen spielt seine Frau mit dem kleinen Sohn. Vom freistehenden Haus am Hang bietet sich ein schöner Blick über den 400-Einwohner-Ort. Die Idylle trügt. Vor 2 Jahren bekam Burda als ehrenamtlicher Bürgermeister Morddrohungen.
Ich habe den Briefkasten geöffnet, dort war ein DIN-A4-Blatt, auf dem aus Zeitungsartikeln ausgeschnittenen Buchstaben halt eine Morddrohung aufgeklebt war. Scheiß Bürgermeister, tritt zurück oder ich mache dich kalt. Und ich habe das zuerst gar nicht realisiert, diese Tragweite von so einem Schreiben. Und habe auch versucht, gar nicht an mich heranzulassen, zu ignorieren. Habe auch meiner Frau erstmal gar nichts davon erzählt. Und dann im Gespräch 2 Tage später auf der Arbeit mit einem Arbeitskollegen, der hat mir dann erstmal die Tragweite erklärt, hat mir dann auch empfohlen, das zur Anzeige zu bringen. Und dann habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen und die hat das auch gesagt, ja, Anzeige gegen Unbekannt, da wird ja erstmal nicht viel gemacht. Groß ermitteln können sie an der Stelle noch gar nicht. Was kam dann ein paar Tage später, das zweite Schreiben.
Der gleichen Art, oder?
Der gleichen Art, gleiche Art und Weise, genau. Da war ich natürlich vorsichtiger, da habe ich dann den Zettel gar nicht erst richtig angefasst, weil auf dem anderen waren nur meine Fingerabdrücke zu ermitteln und dann auch das Schreiben gleich wieder der Polizei übergeben. Diesmal hat sich dann der Staatsschutz eingeschaltet. Dann wurde das relativ ernst genommen, das Thema. Ich habe dann sehr, sehr viel Zeit auf dem Polizeirevier verbracht.
Hatten Sie eine Idee, woher dieser Hass, diese Drohungen kommen?
Nein, also ich hatte das ja auch wahrgenommen, dass schon einige Kollegen oder halt Polizisten oder Feuerwehrleute mit Beschimpfungen oder halt Anpöbelung oder halt respektlosen Verhalten konfrontiert wurden mit einer Morddrohung. Das war mir bisher so noch nicht bekannt gewesen. Aber als es mich dann selber persönlich getroffen hat, hat es mir das immer so ein bisschen die Füße unter den Beinen weggezogen. Also, und ich habe auch lange überlegt, wie ich das publik mache, ohne dort auch Schwäche zu zeigen. Meine erste Reaktion war ja auch, dieser Forderung nicht nachzugehen.
Also der Forderung, das Amt niederzulegen.
Genau, der Forderung, das Amt niederzulegen. Aber umso länger mehr Zeit verstrichen ist, hat man das Ganze natürlich trotzdem im Kopf. Und gerade über die Weihnachtsfeiertage hat man dann auch sehr viele Gespräche mit der Familie geführt. Und das waren auch die einzigen, die sich sozusagen, ja, die mich da aufgefangen haben, die da mein Rettungsnetz waren. Meine Frau zum Beispiel, die stand immer hinter mir und hat gesagt, Micha, egal wie du dich entscheidest, ich trage das mit. Ich habe auch selber an meinem alltäglichen Verhalten Veränderungen festgestellt, auch an der an meiner Frau, dass sie zum Beispiel dann nicht mehr alleine mit dem Hund spazieren gehen möchte oder zusätzlich zu diesem ganzen bedrückenden Emotionen kam halt ein Schlüsselmoment dazu. Wir haben halt vor meinem großen Sohn, der war damals 4, haben wir das ganze Thema versucht, so weit wie möglich fernzuhalten. Anscheinend ohne Erfolg, weil er kam dann irgendwann auf mich zu und sagte, Micha, ich möchte nicht mehr, dass du Bürgermeister bist. Und ich war sehr, sehr überrascht, dass er das überhaupt alles schon so in einem Kontext bringen konnte. Und ich fragte ihn, wieso nicht? Ja, weil du sonst tot bist.
Schweren Herzens entschied sich Michael Burda, das Ehrenamt niederzulegen. Der Maschinenbauer zog sich ganz aus der Kommunalpolitik zurück. Sein Stellvertreter übernahm. Wer die Morddrohung verfasst hat, wurde bis heute nicht aufgeklärt. Der Staatsschutz gab ihm Tipps, wie er sich verhalten solle.
Ganz banale Sachen wie zum Beispiel das Auto in der Garage parken oder halt in der Dämmerung vielleicht nicht mehr alleine rauszugehen. Das sind so Sachen, die meine freie Beweglichkeit im Alltag einfach total einschränken. Die sind logisch und nachvollziehbar, aber ich wollte mich natürlich dem nicht beugen, weil dann kann ich mich ja zu Hause einschließen.
Es fällt in eine Zeit, in der Angriffe, Übergriffe, Tätlichkeiten gegen Politiker fast schon zum Alltag gehören.
Ja, ich glaube, Anfeindungen respektloser Natur oder halt verbaler, sei es nun in den sozialen Medien oder halt auch face-to-face, hat, glaube ich, jeder meiner Ratskolleginnen oder Amtskolleginnen und Kollegen schon erleiden müssen. Morddrohung ist natürlich dann noch mal ein bisschen was anderes. Da ist wahrscheinlich die Ziffer nicht so ganz so hoch, und Gott sei Dank. Aber man merkt ja schon, dass dieser Respekt zwischen den Menschen einfach irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Und man muss das ja mal dazu sagen, ich habe das aus Spaß und Freude gemacht. Also ich wollte mich engagieren. Ich habe jetzt hier die Chance genutzt, als wir hier endlich hergekommen sind und gewohnt haben. Vorher konnte ich es beruflich nie miteinander vereinbaren, mich auch politisch zu engagieren. Hier habe ich jetzt die Chance bekommen. Aber so habe ich mir natürlich kein Ehrenamt vorgestellt. Ne?
Der Städte- und Gemeindebund fordert ein schärferes Vorgehen gegen Anfeindungen von Politikern und will so einen Politiker-Stalking-Paragraphen einführen. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist sehr schwierig. Also jetzt zum Beispiel auf meinen Fall bezogen. Was hätte da die Juristerei oder halt auch die Kriminalpolizei, also sprich der Staatsschutz, dort mehr machen können? Es gab dort keine Ansatzpunkte, wo sie hätten ermitteln können. Also ich glaube schon, wenn sie dort jemanden gefunden hätten, hätten sie den zur Rechenschaft gezogen und hätten den mit aller Härte des Gesetzes halt verurteilt, weil eine Morddrohung ist kein Kavaliersdelikt, das ist eine Straftat.
Aber vielleicht, um die Hemmschwelle nochmal zu erhöhen, überhaupt jede Form von Übergriff zu ahnden.
Ja. Also gerade was die sozialen Medien angeht, gebe ich ihm vollkommen recht, da hat der Staat viel zu lange geschlafen und viel zu lange das Feld einfach offen gelassen. Man muss halt Exempel statuieren, man muss Leuten klar machen, dass hier die Grenze der Meinungsfreiheit definitiv überschritten ist und dass es sich hier um Straftaten handelt. Und die müssen halt verfolgt und halt auch geahndet werden, definitiv, ja.
Stummen Leute, die auch nicht so richtig wissen, wohin mit ihrer Wut, ob nun berechtigt oder nicht, weil doch nur ein selbstverkopptes Leben brauchen ein Ventil oder jemand, der es eben mal so richtig deutlich den da oben mal besorgt. Bruno Blatt vom Mund und seine Stimme ihn braucht und plötzlich steht er dann da im immer selben Hut, der ihnen gegen diesen Gefallen gerne tut. Und dann heißt es wieder mal, das wird man doch wohl hier noch sagen dürfen, ob mit oder ohne Alkohol. Und ja, man darf, und ja, man darf, und ja, man darf, und ja, man darf. Man darf in diesem Land beinahe alles sagen, wo muss man aber dann auch das Echo ertragen.
Es gilt als das älteste Dorf Deutschlands, Schwanfeld in Unterfranken, ein malerisches 2000-Einwohner-Dorf in der Nähe von Schweinfurt. Und hier wurde allerdings über ein Jahr lang ein Kandidat, eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt gesucht. Auch über Annoncen, über Zeitungsannoncen hat man gesucht und über die sozialen Medien. Schließlich war diese Suche von Erfolg gekrönt. Man hat eine Kandidatin auserkoren und sie treffe ich jetzt, genauso wie den noch amtierenden Bürgermeister Richard Köth von der CSU und vom Gemeinderat Thomas Lindl, der bei dieser Suche ganz maßgeblich beteiligt war.
Ja, wir werden jetzt durch unseren amtierenden Bürgermeister, den Herrn Richard Köth, uns kurz das Museum zeigen lassen, das Bandkeramikmuseum. Und die Frau Krein lässt sich dieses Museum, ein Schmuckstück hier in Schwanfeld, jetzt zeigen.
Frau Krein, Sie müssen sich jetzt in Windeseile einarbeiten. Im März wird hier gewählt. Sie sind noch nicht mal nominiert, werden aber in Kürze nominiert als Kandidatin für das Bürgermeisteramt. Warum haben Sie sich beworben?
Weil es für mich eine logische Weiterentwicklung ist. Als Geschäftsleiterin einer großen Verwaltungsgemeinschaft stehe ich genauso im Feuer wie der gute Herr Bürgermeister Köth. Und ich denke, für mich wird sich so viel nichts ändern. Aber die Arbeit, die ich jetzt schon mit zwei Bürgermeisterinnen und einem Bürgermeister die letzten 10 Jahre gemacht habe, denke ich, gibt mir eine ganz gute Basis, um hier Bürgermeisterin zu sein.
In der Kommunalverwaltung sind Sie leitend seit 10 Jahren tätig, aber kommunalpolitisch ist das Neuland für Sie. Wie wollen Sie es schaffen?
Ich brauche keine Politik, um meinen Job zu erledigen.
Sondern, was brauchen Sie?
Fachkompetenz, Erfahrung, ein gutes Miteinander, Transparenz, Wertschätzung. Aber welche politische Färbung jemand hat, spielt eigentlich in der Umsetzung von Projekten keine Rolle. Und ob jemand braun, rot, grün oder sonst etwas ist, über die Projekte wird so oder so diskutiert werden. Ich gehöre ja auch keiner Partei an.
Dann gehen wir doch mal rein und machen ein bisschen Geschichte.
Ja. Wir gehen jetzt ins obere Stockwerk. Da ist dann die Ausstellung. Das ganze Leben und Wirken der Steinzeitbauern ist in verschiedene Themenbereiche dort aufgegliedert. Und in einem Rundgang erklären wir die einzelnen Epochen und die einzelnen Handwerksgegenstände.
Schon vor langer Zeit hatte der Schwanfelder Bürgermeister angekündigt, dass er bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr aus Altersgründen nicht mehr antreten wird. Damit begann das Problem und eine verzweifelte Suche nach Kandidaten. Dass das Ehrenamt bald ausgedient haben könnte in der Kommunalpolitik, noch Bürgermeister Richard Köth bezweifelt das nicht.
Ist es überhaupt noch machbar? Ist es überhaupt noch zeitgemäß? Wo auch der Einsatz aus meiner Sicht nicht mehr zu schultern ist. Den für uns sehr wichtigen Begriff lebenswertes Land, lebenswerter Raum, Weiterentwicklung der Gemeinden, für meine Begriffe im ehrenamtlichen Bereich sehr schwer umzusetzen.
Neben mir sitzt Thomas Lindl. Sie haben ganz maßgeblich als Gemeinderatsmitglied mitgearbeitet bei der Suche nach Bewerbern, Bewerberinnen für das Bürgermeisteramt. Herr Lindl, wie intensiv haben Sie denn erstmal im Dorf gesucht?
Also wir haben weit über ein Jahr schon zurückliegend begonnen mit Kandidaten, die aus unserer Sicht in Frage kommen für ein Bürgermeisteramt, für eine Bürgermeisterin, Kontakt aufgenommen haben, intensive Gespräche geführt. Letztlich mussten wir dann aber leider heuer im Frühjahr dann feststellen, dass selbst unser letzter Kandidat abgesagt hat. Wir haben dann einen Aufruf in unserem Dorfblatt gemacht, um einfach nochmal sicherzugehen, dass vielleicht der ein oder andere, den wir nicht auf dem Schirm hatten, dass der sich doch noch meldet.
Aber der hat sich nicht gemeldet?
Leider nein. Er schlummert vielleicht weiterhin, dieser eine Kandidat. Das mag sein.
Bis März 2020 kann er sich melden, oder?
So schaut es mal aus. Also wir haben da auch überhaupt kein Problem mit. Wir sind aber dann den nächsten Schritt gegangen. Also wir haben das veröffentlicht und durch diese Veröffentlichung auch in den sozialen Medien ist die örtliche Presse auf uns aufmerksam geworden.
Da stand ja drin, wir suchen Sie, nicht wahr? Bürgermeisterin oder Bürgermeister in Schwanfeld.
Ja, also wir waren überrascht. Wir haben dann annähernd 30 Bewerbungen erhalten aus ganz Deutschland. Ich verwende da immer in Anführungsstrichen gern das Wort Bürgermeister-Casting, aber wirklich nur in Anführungsstrichen, weil es ist deutlich mehr. Es hat nichts mit einer Show zu tun, sondern wir entscheiden über die Zukunft unseres Dorfes. Und dementsprechend haben wir da wirklich viel Arbeit investiert, um letztlich dann unsere Kandidatin zu küren.
Uns gegenüber sitzt Lisa Krein.
Sie kommt aus einem Ort etwa 30 Kilometer von hier entfernt. Wie stellen Sie den Kontakt zu den Bürgern her?
Nun gut, da habe ich, denke ich, schon ganz gute Wege gefunden. Ich war beim Jahrmarkt, ich war bei den Kabaretttagen. Also ich habe die Möglichkeiten, denke ich, ganz gut genutzt, die sich ergeben haben. Und ich werde auch wirklich überall sehr nett empfangen, auch wenn ich von außerhalb komme. Die Projekte, die ich bisher abgewickelt habe, die waren auch nicht bei mir vor der Haustüre. Also im Grunde genommen ist es jetzt rein, um Projektarbeit zu machen, nicht erforderlich, Schwanfelderin zu sein. Dass ich mich aber natürlich trotzdem hier auch menschlich einbringen möchte und hier gegebenenfalls zumindest einen Zweitwohnsitz platzieren werde.
Zweitwohnsitz heißt?
Ich werde natürlich sowieso präsent sein. Das ist ja nun der Vorteil der Hauptamtlichkeit. Ich habe dann ein Büro, ich habe Sprechzeiten selbstverständlich, aber ich bin halt auch sonst mehr da oder kann mehr präsent sein, weil ich mich dann nur um dieses Bürgermeisteramt kümmern kann.
In Schwanfeld gibt es die gleichen Probleme wie in vielen anderen kleinen Orten Deutschlands. Die Bevölkerung altert, es gibt kaum noch Geschäfte, es fehlen Schulen und Kitas. Dass der Ort angesichts dieser Herausforderungen bald für eine Bürgermeisterin von auswärts einen Beamtensold aufbringen muss, interessiert aber nur wenige. Dieser Schwanfelder ist der Einzige, der sich dazu äußern will.
Wissen wir, ja. Das ist ganz klar, wenn es hauptamtlicher Bürgermeister wird, dann kostet es für die Gemeinde sowieso mehr Geld, logisch. Aber was soll's, da müssen sie durch, die ganzen Gemeindeleute.
Warum will es hier keiner machen?
Wahrscheinlich wissen sie, was eigentlich am Bürgermeister, was da alles dranhängt. Es hängt nämlich sehr, sehr viel dran, wo man so einfach nicht sieht. Aber jetzt geht es halt hauptamtlich und jetzt die große Bezahlerei, da wird es wahrscheinlich besser.
Stell dir vor, es braucht einen Bürgermeister und keiner will's werden. Die Krise des Ehrenamts in der Kommunalpolitik, das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Hier folgt gleich Klassikpop etc., heute mit dem Schriftsteller Takis Würger. Es verabschiedet sich am Mikrofon Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.